Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen heute Abend, dass Sie da sind. Und ich möchte, nachdem wir gemeinsam dass wir noch etwas gemeinsam machen, und zwar etwas, was uns lange Zeit verboten wurde. Aber ich bitte Sie, dass Sie sich nach links, nach rechts lehnen, nach vorne, nach hinten, einander die Hand schütteln, wer es angenehm ist, vielleicht die Faust geben und eine gesegnete Adventzeit wünschen. Und schön, dass Sie da sind. Länger drücken. Okay. Ist okay, ist da. Ich denke mir immer, man kann in der U-Bahn vielleicht eine halbe Stunde sitzen und die Leute ignorieren, aber man kann nicht bei einem Weihnachtskonzert 2 Stunden sitzen und die Leute links und rechts nicht beachten oder nicht Hallo sagen. Gott segne Sie. Und schön, dass Sie heute Abend hier sind beim Weihnachtskonzert. Unglaublich, es sind 3 Jahre vergangen seit dem letzten Konzert. Aber die Zeit verrinnt und wir freuen uns, dass wir heute Abend wieder die Chance haben, ein Weihnachtskonzert zu organisieren. Ja, es wurde schon gesagt, vielleicht haben Sie diese Lieder nicht erwartet. Weil um Weihnachten herum hört man meistens im Radio so Lieder, die dem letzten Weihnachten nachtrauern. Einer singt über den Heimweg zu Weihnachten und seit den 70er Jahren fährt er noch immer auf dem Weg nach Hause zu Weihnachten. Andere singen über einen etwas übergewichtigen Herrn, der es versucht, durch den Kamin sich durchzuquetschen. Und andere über ein Rentier, das aus mysteriösen Gründen eine rote Nase hat und irgendwie Bethlehem mit dem Nordpol verfehlt. Aber Sie haben es heute Abend gehört, das, was wir heute gesungen haben, dieser Anker dieser Zeit, um den es geht, er ist Jesus Christus. Und vielleicht ging es Ihnen so ein bisschen wie einer Dame, die ein Weihnachtskonzert vor einer Woche besucht hat. Zum Schluss dann bei Keks und Punsch sprachen unsere Leute mit den Menschen, die auch gesungen haben. Und die Dame hat gesagt, ich habe noch nie so viel Jesus an einem Abend gehört. Und ich habe dann gesagt, super, genau das ist der Punkt. Weihnachtskonzert, es geht um Jesus Christus. Und deswegen haben Sie vielleicht auch so viel Jesus heute Abend gehört und hören es noch immer, weil um diesen Namen geht es eigentlich zu Weihnachten. Um das geht es eigentlich in der Weihnachtsgeschichte. Und deswegen drehen sich auch die Lieder und alles, was wir heute hier sprechen und auch singen, um diesen Namen. In 3 dieser Lieder wurde über diesen Namen gesungen, in einer Art und Weise, vielleicht wie Sie es noch nicht gehört haben, und zwar über Immanuel. Ich weiß, vielleicht heißen manche Immanuel und haben sich geschmeichelt gefühlt, dass ihr Name hier erwähnt wird. Aber es geht um einen anderen Immanuel, und zwar um einen Namen, dem Jesus gegeben wurde. Und wenn wir über hoffnungsvolle Weihnachten sprechen, dann möchte ich Ihnen sagen, dass eigentlich Weihnachten jegliche Hoffnung in diesen Namen konzentriert, in den Namen Immanuel. Und ich möchte die Prophezeiung vorlesen, die auch der Engel aus dem Alten Testament, aus Jesaja 7, auffasst und Maria ankündigt, als sie Jesus die Botschaft brachte. Und Matthäus Evangelium Kapitel 1 mit 23 sagt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Was für ein wunderbarer Name, was für ein Statement, was für eine Zusammenfassung der Weihnachtsbotschaft und der Hoffnung, dass in Jesus Christus Gott mit uns ist. Nicht Gott war mit uns, dass wir zu Weihnachten gedenken, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Nein, es ist Gegenwart. Gott ist mit uns. Gott mit uns. Und ich möchte über die Hoffnung sprechen, die dieser Name Immanuel in sich birgt. 3 Aspekte der Hoffnung, die eigentlich dieser Name und eigentlich Gottes Absicht war, mit sich zu bringen, als er durch Jesus Mensch wurde. Und die erste Hoffnung, wenn Gott mit uns ist, dann sind wir nicht mehr alleine. Wenn Gott mit uns ist, dann sind wir nicht mehr alleine. Und in der Menschwerdung Jesu Christi, als Gott, Gottes Sohn, Mensch wurde, hat Gott eigentlich etwas Unerhörtes gemacht. Etwas Undenkbares, etwas Unmögliches, etwas sogar Unverschämtes. Religiös gesehen war das einfach unvorstellbar. Inmitten eines Volkes, das nicht mal den Mut hat, den Namen Gottes auszusprechen, inmitten des Volkes kommt Gott und wird Mensch. In einer Zeit, wo die Leute hin und her gerissen wurden von der Philosophie, entscheidet sich Gott, Mensch zu werden. Und eigentlich das Perfekte oder das Ideal wird real. In der Zeit dachte man, es gibt zwei Denkschulen. Entweder das Ideale herrscht vor, das Ewige, das Ideale, oder das Reale. Aber Jesus setzt Plato und auch Aristoteles auf die Bank und sagt, wisst ihr was? Das Ideal wird real. Und Gottes perfekter, vollkommener Sohn kommt und wird Mensch und ist unter uns. Eigentlich menschlich gesehen ist die Weihnachtsgeschichte die dümmste Erfindung. Marketingmäßig gesehen ist es keine gute Idee, in einem solchen Volk, das Gott als unantastbar sieht, in einem Volk, das von Philosophien bewegt wurde, die in die Geschichte ging, dass Gott entscheidet, seinen Sohn Mensch werden zu lassen, um die Welt für sich zu gewinnen. Und siehe, Gott tut etwas, was menschlich gesehen undenkbar ist, aber 2000 Jahre später sind wir hier und sprechen über diesen Jesus Christus, weil das bringt Hoffnung. Wenn Gott mit uns ist und wir nicht alleine sind, dann bedeutet das, dass er einer von uns geworden ist. Das heißt, wir sind Gott nicht wurscht. Und wissen Sie, welche Implikationen das hat, dass das Ideal real wird? In erster Linie bedeutet das, dass Jesus uns versteht. Er kennt unsere Realität. Er weiß ganz genau, was wir erleben. Er ist nicht irgendwo in einer Kathedrale oder irgendwo weit weg und sagt uns, was wir tun müssen, sondern er hat unsere Realität erlebt. Er weiß, was es heißt, alleine zu sein, arm zu sein, hungrig zu sein, jegliche Versuchungen ausgesetzt zu sein, obdachlos, diskriminiert. Er war von klein auf ein Flüchtling. Er war weise, irgendwo ab dem 12. Lebensjahr verschwindet Josef von der Bühne und wir wissen nicht mehr, wo er ist. Wahrscheinlich ist er früh verstorben. Er ist knapp einem Genozid in Bethlehem entkommen, wo 30 Säuglinge umgebracht wurden. Er war Teil eines Volkes, das wiederholt diskriminiert, deportiert und zu vernichten versucht wurde. Er wurde verraten, er wurde gemobbt, er wurde gefoltert, verspottet und getötet. Er versteht die Realität. Er versteht, was es heißt, Mensch zu sein und Schicksale zu erleben. Aber auch wenn er unsere Realität erlebt hat, er ist das Ideal geblieben. Und der Hebräerbrief, Kapitel 4 mit Vers 15, bringt diese zwei Realitäten zusammen. Die Tatsache, dass Jesus das Ideal ist und dass er auf unsere Realität getroffen hat. Und hier sagt das Wort Gottes, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er wurde real, aber er blieb das Ideal. Eigentlich lebt er vor, was es bedeutet, ein sinnvolles und erfülltes Leben zu führen. Manche glauben, dass wenn man reich ist, gesund ist, 120 Jahre lang lebt, alle einen lieben, hinter einem stehen, man Erfolg hat, man glücklich ist. Jesus zeigt, dass er ein Leben voller Schicksalsschläge gehabt hat, ein schmerzhaftes Leben, wo die meisten den Rücken gekehrt haben und dennoch hat er eines Tages am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und er hat Gottes Wille perfekt erfüllt. Weil er hat das gezeigt und er zeigt uns eigentlich den Weg zu Gott, ein perfektes, heiliges Leben zu führen, trotz den Schicksalsschlägen und Probleme. Apropos Sinn im Leben. Der österreichische Neurologe und Psychologe Viktor Frankl, der als einziger seiner Familie das KZ überlebt hatte, sagte folgendermaßen: Anscheinend verträgt der Mensch auf Dauer die absolute Unbeschwertheit im psychologischen Sinne ebenso wenig wie die absolute Schwerelosigkeit im physikalischen Sinne. Und anscheinend kann er im sinnlosen Raum ebenso wenig wie im luftleeren Raum existieren. Die atheistische Wissenschaft sagt, und ich zitiere Dawkins, dass wir eigentlich nach unserer DNA tanzen. Das Universum kennt keinen Sinn, das Universum kennt keinen Schicksal, sondern alles ein sinnloses Vegetieren nach der DNA, die es uns vorschreibt. Aber selbst die Psychologie und Psychiatrie sagt, dass wir ohne Sinn wahnsinnig werden. Ohne Perspektive verrückt werden. Der Mensch braucht Sinn. Und wir brauchen das, um zu überleben. Jesus bringt uns das Vorbild eines sinnvollen Lebens. Trotz Schicksalsschläge, trotz Probleme, trotz Leid kann man Sinn finden. Und Jesus zeigt uns, wie das geschieht und was ein sinnvolles Leben ist. Ich ermutige Sie, die Bibel zu lesen, und am Stand draußen können Sie kostenlos eine mitnehmen. Lesen Sie in der Bibel über Jesu Charakter. Lesen Sie über Gottes Sinn im Leben und Gottes Zweck für Sie im Leben. Und Sie werden einen Schritt näher kommen, was es bedeutet, Mensch zu sein und warum Sie hier sind. Aber die Hoffnungsbotschaft, dass Gott mit uns ist, bedeutet nicht nur, dass wir nicht mehr alleine sind, sondern es bedeutet auch, dass wir eine Lösung haben. Na gut, aber wo ist das Problem? Es gibt ein Problem und wir können es nicht lösen. Irgendwas funktioniert nicht. Nach der Aufklärung haben wir gesagt, wir sind jetzt gescheit geworden. Wir haben jetzt Dampfmaschinen, wir haben Philosophie, Gott braucht man nicht. Und das Gemetzel ging los, französische Revolution und so weiter und so fort. Dann hieß es, wir wissen es medizinisch, uns zurechtzufinden und die Medizin wird uns helfen, gesund zu werden und Herr über Probleme und Pandemien zu werden. Haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie stabil wir sind, wie immun wir alle sind. Irgendwann dann, Anfang letztes Jahrhundert, ging es los und die Wiener Schule der Psychologie, Sigmund Freud hat gesagt, wir wissen es durch die Tiefe der Seele der Menschen hinzu durchzudringen, das Problem der Kindheit zu finden und den Menschen glücklich zu machen. Und die Selbstmordraten und die Depressionsraten sind noch höher als je. Politische Bündnisse, Wirtschaftsbündnisse werden denn die Weltwirtschaft stabilisieren und den Frieden bringen. Und wir sehen, wie es um uns herum kracht. Es scheint nicht, dass der Mensch gescheiter, gesünder und glücklicher wird. Ich sehe ja das Gegenteil. Und damit es nicht unbedingt nur die Theologen und die Prediger es sagen, möchte ich das Zitat von Václav Havel nehmen. Er war Regimekritiker der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei, aber er war dann auch der erste Staatspräsident der ersten Tschechischen Republik. Er erkannte, dass die Wissenschaft, die nicht von moralischen Prinzipien geleitet wird, uns den Holocaust beschert hat. Er kam zur Schlussfolgerung, dass weder Technologie noch der Staat noch der Markt allein uns vor nuklearen Konflikten, ethnischer Gewalt oder Zerstörung der Umwelt retten wird. Das Trachten nach dem guten Leben wird den Menschen nicht helfen, sich selbst zu retten. Noch ist die Demokratie dafür alleine genügend, sagte Havel. Ein Wenden zu Gott und eine Suche Gottes ist dafür notwendig. Der Mensch vergisst konstant, sagte er. Der Mensch vergisst konstant, dass er nicht Gott ist. Es scheint, dass laut diesem Zitat das Gegenteil von an Gott zu glauben, das Gegenteil von an der Weihnachtsgeschichte, dass Jesus geboren wurde als Mensch, Gott Mensch geworden ist, nicht ist an Gott nicht zu glauben, sondern das Gegenteil von an Gott zu glauben ist, sich selbst Gott zu machen. Entweder glaubt man an Christus und gibt die Herrschaft ihm, dem König, oder man kämpft verbittert, wie Herodes, seinen Thron zu halten. Als die Botschaft kommt, dass Jesus geboren wurde und die Weisen aus dem Morgenland ihm die Botschaft im Palast in Jerusalem brachte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versuchte das zu tun, was sein Leben lang gemacht hat. Seine Frau, seine Kinder, seine Söhne, seine Nächsten umzubringen, die ihm irgendwie den Thron in Gefahr brachten. Und er versuchte durch den Kindermord in Bethlehem diesen König irgendwie zu vernichten, dass nicht sein Thron wackelt. Irgendwo steckt ein Herodes in uns allen. Irgendwo, wenn wir es wahrnehmen, dass Christus geboren ist, bedeutet seine Menschwerdung eine Gefahr für unsere Selbstregierung, wo wir selbst entscheiden. Uns selbst verwirklichen, selbst unsere Ziele, unser Dasein definieren, obwohl das so eine Lüge ist. Wer entscheidet selbst, wann er geboren wurde, wo er geboren wurde, welche Lebensverhältnisse sind? Wer entscheidet, wie das Leben verläuft? Wir glauben es, weil wir manchmal ein paar Knöpfe an dem Cockpit unseres Lebens drücken und sie schön aufleuchten, dass wir in Kontrolle sind, aber so viele Dinge in letzter Zeit zeigt uns, dass wir nicht in Kontrolle sind. Aber wir glauben es. Wenn aber Jesus kommt, dann zeigt er uns, dass unser Problem eigentlich ein tiefes ist. Und wenn Gott eigentlich Mensch geworden ist, dann zeigt er, dass er die einzige Option für unser Problem bringt. Er zeigt uns, dass für unsere Probleme weder Psychologie, noch Bildung, noch Wille, noch Religiosität eine Lösung sind. Und hier inbegriffen auch das Christentum, das oft nur religiös ist, weil Weihnachten, werde ich Ihnen gleich sagen, hat nichts mit Religion zu tun. Und zwar unser tiefstes Problem ist unser Herz. Ist unser Herz, das egoistisch und selbstzentriert regiert. Und wenn wir eine perfekte Welt haben wollen, dann brauchen wir keine perfekte Wissenschaft und politische Bündnisse und Medizin und so weiter und so fort, weil wenn wir eine perfekte Welt haben wollten, müssten wir uns Menschen eigentlich wegdenken. Es sei denn, es gibt eine Lösung für dieses große Problem, von wo eigentlich alles vorkommt. Das Problem ist unser Herz und nichts kann es verändern. Nichts kann es verändern. Jeremia 17 mit 9 bis 10 sagt folgendermaßen, und Gott sagt selbst, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Und Jesus sagt in Matthäus 15 über das Herz folgendes, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Art von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Das heißt, von hier kommt das Problem. Bevor jemanden einen auf den Schädel haut, ist irgendwo ein Hass. Bevor ein Ehebruch kommt, kommt irgendwo die Unzufriedenheit mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin. Und Jesus sagt das aus dem Herzen, hier ist das Problem. Von hier kommt alles. Und wissen Sie, mit Herz meint die Bibel nicht die Pumpe. Die Pumpe hat andere Probleme. Aber das Herz ist das Zentrum der Wille, der Emotionen, die Gedanken, die Entscheidung. Der freie Wille, von dem man uns entscheidet, hier ist das Problem. Und wenn die Zentrale ein Problem hat, dann ist alles, was von hier kommt, problematisch. Aber Jesus kommt nicht, um eine neue Religion zu gründen, weil Religiosität kann alles schön beschreiben. Es ist wie ein Mensch, der herzkrank ist und der ist blass im Gesicht, hat blaue Lippen, weil das Herz nicht gescheit pumpt und er zieht sich schön an und gibt sich Make-up drauf und schaut schön aus. Das ist Religion ohne Christus, ohne Beziehung. Wir versuchen ein paar Dinge zu machen, aber das Hauptproblem können wir nicht lösen. Ein paar Medikamente, ein paar Herzpillen, ein paar Vitamincocktails mögen manchmal helfen. Wenn das Herz aber todkrank ist, dann braucht es eine Herztransplantation. Und der erste Herztransplantationschirurg, ich weiß, im AKH gibt es einen sehr, sehr berühmten, aber das war nicht der erste. Den ersten will ich zitieren. Hesekiel 36, 26. Und hier sagt Gott selbst, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Wow. Gott sagt, die Religionspille ist zu wenig. Der Vitamincocktail von sozialem Engagement ist zu wenig. Friede, Freude, Eierkuchen, Geschichten und nette Geschenke zu Weihnachten ist zu wenig. Es braucht ein neues Herz. Aber damit das neue Herz, das Versteinerte raus. Ich habe noch nie über einen Herzchirurgen gehört, der ein Herz eingebaut hat und sagt, okay, lach nur das Alte und gib ein zweites dazu. Zwei ist besser als eins. Nein. Das Kranke muss raus und das Gesunde Neue muss hinein. Zentristische, egoistische muss raus, indem wir Jesus den Thron übergeben und sagen, Jesus, komm und gib mir ein neues Herz. Christen sind nicht Leute, die ein bisschen besser sind. Die sich ein bisschen mehr in die Zunge beißen, ein bisschen leiwander sind zu Leuten, die nicht so leiwand sind. Christen sind Leute, die einsehen, dass sie sündhaft sind, schwach sind, nichts Gutes in sich haben, aber vor Gott kapitulieren und ein komplett neues Herz bekommen. Aus dem heraus die Liebe kommt, die Kraft kommt, die Geduld kommt. Das macht Jesus Christus, wenn wir ihm vertrauen und seine Lösung annehmen. Aber die Hoffnung, die Immanuel bringt, die Tatsache, dass Gott mit uns ist, ist nicht nur die Tatsache, dass Gott mit uns ist und wir nicht mehr alleine sind. Ist nicht nur die Lösung auf das größte Problem herzubekommen, sondern es ist auch die Hoffnung, dass wir eine gerechte Perspektive haben oder eine Perspektive auf Gerechtigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Zukunft sehr unsicher ist, wo wir mit Prognosen sehr, sehr vorsichtig sind. Zu oft haben wir gehört, es ist vorbei, ein paar Mal noch die Türen schließen und allein zu Hause bleiben, dann ist es vorbei. Zu oft haben wir gehört, so ist es vorbei, alles geht wieder zurück zum Normalen. Kaum war es vorbei mit den Lockdowns, haben wir eine östliche Bescherung mit Unruhe und Friedlosigkeit, die nicht in einer Woche, in einem Monat vorbei war, sondern bald haben wir ein Jahr Kriegszustand. Und wir haben gesagt, okay, zumindest haben wir uns jetzt stabilisiert und im Osten, okay, das betrifft uns vielleicht nicht so viel. Und Energiekrise, Inflation, auch wenn sie diese Tage zurückgegangen ist, die Lebensmittelpreise gehen in die Höhe. Und es scheint anscheinend, dass es einen Grund gibt, keine Hoffnung zu haben. Aber Jesus ist gekommen, um Hoffnung zu bringen, und zwar auf eine gerechte Perspektive. Es war einmal der amerikanische Prediger Billy Graham im Büro vom ersten Bundeskanzler der Republik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Konrad Adenauer. Und Adenauer blickte hinaus aus dem Fenster seines Büros und sah nur ein zerbombtes Berlin. Und er fragte den Prediger Graham: Glauben Sie an die Auferstehung Jesu Christi? Natürlich, sonst will ich nicht das tun, was ich hier tue, predigen. Darauf antwortete Adenauer: Außer der Auferstehung Jesu Christi sehe ich keine Hoffnung für diese Welt. Außerhalb der Auferstehung Jesu Christi sehe ich Hoffnung für diese Welt. Muss es dazu kommen, dass Städte zerbombt sind? Leute kilometerlange Schlangen bilden müssen, um ein Brot für die Familie zu holen? Dass Strom stundenweise gegeben wird und Pandemien kommen, dass der weise und der allwissende Mensch draufkommt, dass es nur in Jesus Christus eine Hoffnung gibt? Ich glaube nicht. Wenn Jesus Mensch geworden ist, wenn Gott Mensch geworden ist, ist er nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Er ist nicht gekommen, dass sein Bild aufgehängt wird in einer Hall of Fame der besten Propheten und der besten Religionsstifter zu werden. Das benötigen wir nicht, wir haben genug. Die Implikationen müssen ewig sein. Es muss etwas Weitreichenderes sein. Und er ist gekommen. Und die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben haben. Das ist die Verheißung, die uns Gott gibt. Nicht, dass wir 80, 100 Jahre gesund, reich und ohne Probleme leben. Nein. Sondern egal, wie krank wir sind, egal, wie kurz wir leben, egal, wie arm wir sind, trotz all dieser Dinge haben wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und nicht nur auf eine normale oder allgemeine Ewigkeit, sondern auf eine gerechte Ewigkeit. Es wird und es gibt keine vollkommene, endgültige Gerechtigkeit ohne eine Auferstehung. Es gibt und es wird keine Gerechtigkeit ohne eine Auferstehung geben. Wie kann es sein, dass Massenmörder, die Millionen Menschen umgebracht haben, sich einfach eine Kugel durch den Kopf jagen und damit davonkommen? Dass die dasselbe Schicksal haben wie jemand, der vielleicht ein Leben lang sich aufopfert, sich hingibt für die anderen, Mutter der Waisen ist, der Hungrigen ist, sich hingibt, dass diese Menschen sterben und das gleiche Schicksal haben. Wo ist die Gerechtigkeit? Wir haben ein tiefes Bestreben in uns nach Gerechtigkeit. Und wenn wir Schlagzeilen hören über Ungerechtigkeit, dann kocht das Blut in uns Menschen, egal was wir glauben, weil in uns steckt dieser Wunsch, dieser Instinkt nach Gerechtigkeit. Das hat uns Gott gegeben. Und diese wird es geben. Aber nur, wenn es die Ewigkeit gibt. Sonst kommen manche davon mit vielen Dingen. Wir glauben aber das, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25, 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und jetzt kommt die Frage: Glaubst du das? Wir glauben so viele Dinge. Wir glauben Dinge, die wir nicht erklären können. Wir glauben an die Energie, obwohl Wissenschaftler sich den Kopf einschlagen, wie man das genau definiert, was ist Energie. Auch wenn wir es nicht genau wissen, wir verwenden sie, weil sie heizt ein. Wir sind hier nicht im Dunkeln, weil es Energie gibt. Man kann nicht definieren, was Bewusstsein ist. Wir glauben aber, dass es ein Bewusstsein gibt. Wir sind bewusst, wo wir heute hier sind. Wir haben uns bewusst entschlossen, hierher zu kommen und wir hören zu, wir denken nach. Es gibt ein Bewusstsein. Nun, weil wir uns eine Ewigkeit nicht erklären können, weil wir es logisch nicht in Worte fassen können, ist das der Grund, weil wir nichts an glauben? Ich ermutige Sie heute Abend und allgemein dieses Weihnachten etwas zu tun. Ich wünsche Ihnen dieses Weihnachten, dass Sie wieder zu einem Kind werden. Ein Kind, das an das Christkind glaubt, aber nicht wie damals, als Sie bei der Mitternachtsmette gehofft haben, dass es Geschenke und einen Christbaum bringt, sondern als erwachsene Menschen, die glauben, dass Jesus erwachsen geworden ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist Christus. Und das größte Geschenk, das er gebracht hat, war er selbst, der gekommen ist, sich hingegeben hat und er ihnen ein neues Herz geben möchte. Das Geschenk hat er schon gegeben, sich selbst. Jetzt sind Sie dran, dieses Weihnachten, ihm ein Geschenk zu geben. Ihr Herz zu öffnen, zu vertrauen, dass Gott bei Ihnen sein möchte, dass er die Lösung auf das größte Problem hat, Ihnen ein neues Herz zu schenken, mit Ihnen anrufen, ihn einladen und er will Ihnen eine ewige Perspektive schenken, weil er möchte König in ihrem Leben sein. Und eines Tages wird dieser Herr kommen. Dieser herrliche Tag wird kommen und dieses Gefühl von Weihnachten, das oft so kurz beschränkt ist, oft vielleicht nur ein Wunschdenken ist, wird Realität sein. Ein perfekter Herr in einer perfekten Welt, wo wir alle bei ihm sein dürfen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ein gesegnetes Weihnachtsfest.